Was für ein Jahr, denkt sich so mancher wahrscheinlich. Ich habe mir das gedacht, auf jeden Fall in der Vorbereitung, was für ein Jahr kommt da zu einem Ende. Und ich habe uns so ein kleines Bild mitgebracht, das uns so ein bisschen wach macht und so vielleicht erinnert, was denn dieses Jahr geprägt hat, wie nichts anderes. Nicht mal der Börsengang von Siemens Energy war so ereignisreich wie Corona. Ein Jahr mit echt völlig unterschiedlichen und unerwarteten Entwicklungen. Ich habe mich so ein bisschen hingesetzt und mir überlegt, was hat das alles bedeutet und wie haben wir uns dieses Jahr am Anfang vorgestellt und was ist daraus geworden? Wir hätten am Anfang, keiner von uns hätte am Anfang vorausgesagt, dass es in diesem Jahr zwei harte Lockdowns geben wird. Ja, wo unsere Wirtschaft quasi komplett runtergefahren wird. Massive Folgen für die Wirtschaft, aber auch massive Folgen für das soziale Verständnis, für was bedeutet es, wie wir miteinander umgehen. Wenn du im Januar oder im Februar einen lieben Freund, den du vielleicht viele Jahre nicht gesehen hättest, dem wärst du auf der Straße begegnet, ihr hättet euch umarmt. Es wäre asozial gewesen, dem nicht einmal die Hand zu geben. Heute gehst du zu irgendjemandem und irgend so ein Zucken überkommt dich und du willst dem die Hand geben und das ist heute asozial. Wer hätte gedacht, dass wir 8 Wochen lang in diesem Jahr keine gemeinsamen Gottesdienste feiern dürfen? Wer hätte am Anfang des Jahres gedacht, dass wir keinen Ostergottesdienst miteinander feiern dürfen? Wer hätte gedacht, dass wir irgendwann zwar wieder zusammenkommen dürfen, aber dann mit einem Sammelsurium an Auflagen und Regeln. Wer hätte gedacht, dass wir bis jetzt zum Jahresende in der Agape-Gemeinde ein schriftliches Hygienekonzept haben, das mittlerweile in der 4. Fassung vorliegt? Wer hätte gedacht, dass so ein kleiner, unscheinbarer Virus so einen Spaltkeil in unsere Gesellschaft treibt? Wer hätte gedacht, dass wir als Christen so herausgefordert werden und letzten Endes so aufgefordert werden, die Jahreslosung von 2020 zu unserem täglichen Gebet zu machen? Und da habe ich mich gefragt, wer hat denn die Jahreslosung noch vor Augen? Und die Jahreslosung, sie lautete für dieses Jahr: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und in dieser Spannung habe ich mich selber immer wieder gefunden zwischen, ja, ich will glauben, ehrlich und aufrichtig glauben, ich will wachsen im Glauben und auf der anderen Seite immer wieder realisieren zu müssen und sich ehrlich einstehen zu müssen, mein Glaube, der ist eigentlich noch gar nicht so stark und tragfähig, wie ich mir das wünsche. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis. Ich gucke immer dahin, aber da sitzt keiner. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die wir so aus diesem Jahr mitnehmen können. Und wenn ich so persönlich ein bisschen Bilanz ziehe, ich mache das so in dieser Zeit des Jahres, wie viele andere Menschen wahrscheinlich auch, dann geht es mir so, dass ich das Gefühl habe, im vergangenen Jahr, da habe ich letzten Endes mehr Corona-Verordnung gelesen als Bibel. Ja, da gab es ständig irgendwie eine neue Auflage, eine neue Fassung. Was bedeutet es? Was darf man noch? Was darf man nicht mehr? Was hat es für Konsequenzen? Wie feiern wir Gottesdienste? Worauf müssen wir noch achten? Was müssen wir ändern? Und so weiter. Und dabei hatten wir uns ja am Anfang dieses Jahres sowas total anderes vorgenommen. Licht im Park wollten wir sein. Licht bringen zu den Menschen. Wir wollten die Menschen erreichen auf eine positive, auf eine angenehme Art und Weise. Wir wollten unseren Glauben nicht nur hier in den heiligen Agape-Wänden leben, sondern ganz gezielt und bewusst nach außen gehen, Gelegenheiten suchen, die gute Nachricht von Jesus relevant, aber auch ganz persönlich weitergeben. Sonntagnachmittags. Wenn die Menschen relaxed sind, entspannt, Zeit im Park verbringen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen es nicht nur einmal machen oder zweimal oder keine Ahnung, einmal im Monat, sondern wir wollen Woche für Woche dort sein, den Menschen Beziehungen anbieten und aufbauen. Und wie wir wissen, ist das in dieser Form in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Und die Frage bleibt letzten Endes, wann wird so etwas überhaupt möglich sein? Neulich hat mir jemand gesagt, ich habe meinem Bruder mal wieder die Hand gegeben. So, die Hand schütteln, wisst ihr noch? Ich habe meinem Bruder mal wieder die Hand gegeben, das hat sich richtig komisch angefühlt. Ich glaube, dass es vielen von uns so geht. Ja, wir haben uns schon so gewöhnt an diese Zurückhaltung, an diesen Abstand, an diese Entfremdung, Social Distancing. Und schon ohne Corona fanden Menschen es ja nicht besonders toll, wenn ihnen wild fremde Leute entgegenstehen und sagen, dass Jesus sie liebt. Und das Social Distancing hat dazu nicht beigetragen, dass das einfacher wird. Und ich glaube, wir sind da auch echt aufgefordert und herausgefordert, auch neu darüber nachzudenken, wie Licht im Park in Zukunft aussehen kann. Da neu zu beten, um Gott zu fragen. Und das sind so Fragen, die mir einfach gekommen sind, als ich zurückgeschaut habe auf das vergangene Jahr und die mir auch kommen, wenn ich schaue auf das Jahr, das vor uns liegt. Und überall um mich rum, und da gehört ja schon auch ein bisschen Ehrlichkeit dazu, auch in mir selbst, erlebe ich im Moment eher so eine bisschen abwartende Haltung. Ja. Wenig Elan, sondern eher Passivität. So nach dem Motto, schauen wir mal, wann was wieder möglich ist. Schauen wir mal, wie sich die Situation entwickelt. Schauen wir mal, ob sich genug Leute impfen lassen. Schauen wir mal, was sich tut. Und an dieser Stelle möchte ich mich selbst und uns alle auffordern, dieses Denken zu überprüfen. Hat sich denn Gott in seinem Plan verändern lassen? Ist er denn überrascht worden von Corona? Braucht er denn jetzt einen Plan B, weil der Plan A nicht funktioniert hat? Und wir wissen es, dass wir all diese rhetorischen Fragen verneinen können. Sein Plan ist gleich geblieben. Er ist nicht überrascht von Corona und er braucht keinen Plan B. Und dann habe ich mich gefragt, wie wäre es, wenn wir nicht sagen, schauen wir mal, wie sich alles entwickelt, sondern wenn wir sagen, gehen wir mit Gott in seinem Willen und nach seinem Plan. Ich weiß nicht, wer war denn von euch letzten Sonntag im Gottesdienst? Es war der vierte Advent, da ging es um Maria, die Mutter Jesu. Und dabei ging es so um ihre vorbehaltlose Bereitschaft, ihr riesengroßes Vertrauen in diese Ankündigung des Engels, dass sie alles hingegeben hat und sich völlig auf den Plan Gottes für ihr Leben eingelassen hat. Ein Plan, der mehr als herausfordernd war. Ein Plan, der sie alles abverlangt hat. Sie hat nicht ihre eigenen Pläne verfolgt und dann gehofft und Gott gebeten, dass er diese Pläne absegnen würde. Stattdessen hat sie im Grunde genauso wie auch Jesus später gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich habe heute Morgen die Frage von uns, wer möchte das auch? Wer möchte auch von ganzem Herzen sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe? Und ich weiß, manche mögen es nicht so, die Hand hochzustrecken, aber da müsst ihr jetzt durch. Wer will das? Wer will von ganzem Herzen sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe? Wenn du das willst, und ich habe im Vorfeld gesagt, Herr, ich wünsche mir, dass da wirklich die Hände hochgehen und dass die Leute sagen, ich will, dass Gottes Wille in meinem Leben geschieht. Und das hat sich auch bestätigt. Dann geht es letzten Endes, wenn das wirklich unser Wunsch ist, dann geht es nur noch um eine einzige Frage. Und diese eine Frage lautet dann, was ist denn Gottes Wille? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Jetzt sind wir zu weit. Da hinten war es aus. Dann ist nur diese Frage, was ist Gottes Plan für mein Leben? Was ist er für mich? Und ich möchte uns heute Morgen diese Frage auch ganz bewusst so persönlich stellen. Ich möchte uns nicht diese Frage stellen, was ist Gottes Plan für uns? Sondern was ist Gottes Plan für mich? Jetzt könnte man meinen, ja, jetzt predigt der Individualismus. Nein. Aber worum es mir geht, ist, dass wir uns nicht hinter einem Kollektiv verstecken. Versteht ihr? Dass wir nicht denken, naja, das war halt so der Gemeindeplan, aber ich selber hatte da eigentlich eh nicht so richtig Bock drauf und deswegen habe ich nicht richtig mitgezogen. Die Frage ist, was ist Gottes Wille für dich? Was möchte er für mein Leben? Und das ist natürlich eine Frage, die nicht erst uns beschäftigt, sondern Generationen von Nachfolgern Jesu vor uns. Und ich muss gestehen, dass ich selber diese Frage gar nicht immer so leicht zu beantworten finde. Irgendwie bin ich zwar schon lange mit Jesus unterwegs, Aber wenn es so um diese ganz persönlichen, konkreten Fragen geht, wo man vor einer Weggabelung steht und fragt, Herr, soll ich da lang gehen oder da lang gehen? Ich finde es nicht leicht. Die Eckdaten sind klar. Jesus die Ehre geben mit meinem Leben, ihn in den Mittelpunkt stellen, auch andere Menschen einladen zur Nachfolge. Aber dann so ganz praktisch und konkretes, auch buchstabieren für mein eigenes Leben, finde ich manchmal ganz schön schwer. Wir haben von Generation zu Generation mehr Möglichkeiten. Der technologische Fortschritt, der materielle Wohlstand, er gibt dem durchschnittlichen deutschen Jugendlichen noch mehr Möglichkeiten, als ich sie schon hatte. Und ich hatte schon viel mehr Möglichkeiten als die Generation meiner Eltern. Und bei dieser Vielzahl an Möglichkeiten, da fragen und sorgen sich auch immer mehr Jugendliche, welche Richtung sie denn jetzt wirklich einschlagen sollen. Und für uns gläubige Menschen kommt dann dazu, dass wir Gott vertrauen wollen. Und wir wissen, dass sein Wille perfekt ist. Und dann gibt es immer wiederkehrende Predigtthemen, es gibt viele Bücher und überall hallt so das wieder, was Jeremia schreibt in Jeremia 29. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Und dann sagen wir, ja, Amen. Das brauche ich für mein Leben. Frieden, nicht Unheil, Zukunft und Hoffnung. Und dann nehmen wir noch Römer 8, 28 dazu. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Ja, Gott will das Beste für mein Leben. Und das ist auch so. Er will das Beste für dein Leben. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob das, was du unter dem Besten für dein Leben und das, was Gott unter dem Besten für dein Leben versteht, ob das deckungsgleich ist. Wir haben manchmal so ganz andere Vorstellungen als er. Und ich habe uns heute Morgen ein anderes Wort mitgebracht, ein Wort von Paulus. Und es ist mein Wunsch, dass uns am Ende dieses Gottesdienstes dieses Wort nicht mehr aus dem Kopf geht. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Also wenn du dich jemals wieder fragst, was ist der Wille Gottes, dann steht hier die Antwort. Wenn du jemals wieder betest, Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und du dich fragst, was ist dein Wille? Hier ist die Antwort. Der Wille Gottes ist unsere Heiligung. Ich stand schon öfter hier und habe gesagt, dass ich das sogenannte Wohlstandsevangelium nicht ausstehen kann. Da ist in meinen Augen mehr Wohlstand als Evangelium drin. Aber dann, wenn man so ganz ehrlich sein eigenes Leben anschaut und seine Gedanken anschaut, dann muss ich sagen, ganz oft lebe ich so, als würde ich es glauben. Und ich glaube, viele, gerade auch von unseren jungen Leuten, die sich die Frage nach den Lebenszielen noch vermehrt stellen, die stehen in dieser Gefahr. Wir haben in unseren Kirchen ein Idealbild von Ehe, Familie, Eigenheim, Erfolg im Beruf und Wohlstand im Alter. Und daran messen wir den Segen Gottes auf unserem Leben. Jetzt sage ich es mal anders, ein bisschen ketzerisch. Wir haben eine Sicht auf den Plan Gottes für unser Leben, die eigentlich genauso aussieht wie der Lebensplan für den Großteil unserer Bevölkerung. Erfolgreich sein, ein angenehmes Leben führen, eine Familie gründen und ohne Sorge die Rente genießen. Und ihr Lieben, das ist in sich, ist da nichts falsch dran. Da ist nichts Verwerfliches dran. Es sind alles gute Dinge und es ist nicht verwerflich, sich ein angenehmes Leben im richtigen Kontext zu wünschen. Und wir dürfen und sollen auch dafür beten, dass Gott sein Volk, und damit sind auch wir gemeint, segnet. Wir sehen auch immer wieder, gerade im Alten Testament, wie der Segen Gottes sich auch im materiellen Wohlstand gezeigt hat. Aber es gibt ein entscheidendes Problem. Und das Problem entsteht dann, wenn uns diese temporären Annehmlichkeiten, wenn sie wichtiger für uns werden, als die letztendliche Freude, die wir finden, wenn wir im Willen Gottes leben. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, sagt Paulus. Und ihr Lieben, auch wenn wir es uns hier kaum vorstellen können, die Wahrheit ist, dass Christen die längste Zeit der Kirchengeschichte und auch heute an den meisten Orten dieser Welt für ihren Glauben unterdrückt, verfolgt und sogar getötet werden. Wenn wir das Leben der frühen Apostel studieren, Mit Ausnahme von Johannes wurden alle zu Märtyrern. Für die meisten Christen auf dieser Welt geht es bei der Frage nach dem Willen Gottes nicht um eine Karriereentscheidung. Soll ich jetzt diesen Job nehmen oder den? Für sie geht es darum, dass sie lernen, zur Ehre Gottes zu leben, auch wenn die Umstände schwer sind und es sie richtig viel kostet. Ist Jesus dein Life Coach oder dein Herr? Ich werde den Eindruck nicht los, dass wir in Gott eher auf der Suche nach einem Ratgeber oder Coach für unser Leben sind, als wirklich nach einem Herrn. Die Erwartung an einen Gottesdienst ist oft, dass wir ermutigt werden und dass wir nach Möglichkeit 3 bis 5, möglichst kurze, Tipps bekommen, wie man seine Probleme los wird und wie man ein angenehmes Leben führt. Und dabei wird vergessen, dass es nicht die Aufgabe eines Christen ist, ein angenehmes Leben zu führen, sondern Gott die Ehre zu geben. Und wie geben wir Gott die Ehre? Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, sagte Paulus. Aber anstatt seiner Ehre und seinem Heiligen Geist den Raum zu geben, dass er unsere Wünsche, dass er unsere Sehnsüchte und Ziele prägen und beeinflussen darf, da haben wir oft viel lieber so einen detaillierten Lebensplan. So ganz konkrete Anweisungen, was wir denn zu tun haben. Am besten soll er uns alles ausbuchstabieren. Und wir sehnen uns mehr nach der Sicherheit und nach dem Komfort eines persönlichen, vorherbestimmten 5-Jahres-Planes, als danach ihm in den nächsten 5 Jahren absolut blind zu vertrauen. Ich habe das auch am eigenen Leib so erfahren. Zum Ende unserer Zeit in Mosambik, da war ich echt durch den Wind. Ich wollte unbedingt ein klares Reden Gottes, wie es weitergeht. Für mich, für meine Familie. Ich wollte auf keinen Fall. Unter keinen Umständen wollte ich einfach zurückgehen nach Deutschland, ohne zu wissen, was kommt, was der nächste Schritt für uns ist. Und Gott hat mein Gebet nicht beantwortet. Ich bin in der Schwebe geblieben, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Und wisst ihr, manchmal ist unser Wunsch nach Sicherheit so stark, dass wir auch anfangen, eigene Wege zu gehen und eigene Entscheidungen zu treffen. Mit unserer Sehnsucht nach Sicherheit, nach Planung, nach Wissen, was kommt, da schlagen wir eine bestimmte Richtung ein. Und dann fangen wir ganz langsam an zu vergessen, dass Glaube uns auch mal an unbestimmte Orte bringen kann. Glaube bedeutet nicht, den ganzen Lebensplan offenbart zu bekommen. Wir wissen zwar, dass Gott den Tod durch seinen Sohn am Kreuz überwunden hat, aber obwohl Jesus den Tod besiegt hat, leben wir noch immer in einer gefallenen Welt. Wir sind noch immer mittendrin in einem geistlichen Kampf zwischen Gut und Böse. Wir wissen, dass Gott unser liebender Vater ist, aber gleichzeitig ist er unser souveräner Herrscher über unser Leben. Er ist eben nicht unser Coach, den wir dann feuern, wenn es in unserem irdischen Leben gerade nicht so erfolgreich läuft. Er ist unser Herr. Und wenn er der Herr ist, dann gibt er die Richtung vor. Dann sagt er, wo es lang geht. Dann ist er in absoluter Kontrolle. Im Grunde genommen, ihr Lieben, ist er in der Position, uns zu feuern, wenn wir uns ihm nicht so unterordnen, wie es ihm gebührt. Aber das Fantastische ist, er wird uns nie feuern. Er wird nie sagen, schleicht euch, ich habe die Nase voll von dir, jetzt hast du schon wieder nicht gebacken gekriegt. Er hat immer Gnade. Wir dürfen immer wieder zu ihm hinkommen und uns ihm immer wieder hingeben. Und ich glaube, die ganze Pandemie ist eine Möglichkeit für uns, aus den altbekannten Verhaltensmustern auszubrechen. Es geht darum, dass wir unser Leben evaluieren, unsere Hobbys evaluieren, wie wir unsere Zeit verbringen, evaluieren. Und Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Den hat er schon jetzt. Für den Gläubigen besteht dieser wunderbare Plan in der Erlösung vor dem Zorn Gottes, den wir letzten Endes verdienen würden. Obwohl wir nichts anderes als das Urteil ewiger Strafe verdienen, hat Gott selbst diesen Preis durch seinen Sohn bezahlt. Gottes wunderbarer Plan für unser Leben ist, dass wir immer wieder ihm unsere bösen, fleischlichen Sehnsüchte hingeben dürfen und stattdessen ihm immer ähnlicher werden. Gottes wunderbarer Plan für dein Leben ist, dass du Buße tust, ihm glaubst und in seiner Kraft gegen die Sünde kämpfst. Gottes wunderbarer Plan für unser Leben ist Nüchternheit, sexuelle Reinheit und dass wir, wie es in Epheser 5 heißt, uns nicht wie unverständige Leute verhalten, sondern klug. Wir sollen den bestmöglichen Gebrauch von unserer Zeit machen, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Gottes wunderbarer Plan ist, dass er in uns am meisten Ehre bekommt, indem wir unsere ganze Zufriedenheit in ihm haben. Als Christen wissen wir, dass wahre Freude, dass das wirklich erfüllte Leben allein von der vollkommenen Hingabe kommt. Als Christen wissen wir, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, sagt Paulus. Ihr Lieben, unsere Heiligung, wie es hier in 1. Thessalonicher 4 heißt, sie ist sehr komplex. Dabei geht es nicht um die Einhaltung eines bestimmten Verhaltenskodex. Es geht nicht nur um das Befolgen von Geboten und Verboten. Natürlich geht es auch um Gehorsam, aber es geht um noch viel, viel mehr als Gehorsam. Es geht letzten Endes darum, dass unsere Beziehung zu Jesus immer intensiver werden darf. Es geht darum, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Denn je besser wir ihn kennen, desto mehr werden wir ihn lieben. Je mehr wir ihn lieben, umso mehr werden wir ihm vertrauen. Je mehr wir ihm vertrauen, umso bereitwilliger werden wir ihm folgen. Und je mehr wir ihm folgen, umso mehr werden wir ihm gehorchen. Ihr Lieben, ich glaube, ich bin überzeugt davon, Gehorsam ist nicht der Anfang der Kette, sondern sie steht am Ende. Wenn wir nur gehorchen aus Angst, dass wir nicht ans Ende kommen, dann gehorchen wir aus den falschen Motiven. Aber wenn wir ihm gehorchen, weil wir ihn lieben, weil wir wissen, wie aufrichtig gut er es mit uns meint und mit unserem Leben und dass seine Werte und Normen und Maßstäbe für unser Leben aus Liebe aufgeschrieben wurden, und wenn wir aus dieser Liebe zu ihm gehorchen, dann haben wir eine andere Grundlage. Jesus fasst das zusammen in der Bergpredigt. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Was alles, fragen wir. Dies alles bezieht sich auf die Verse vorher. Da ging es um Kleidung, es ging um Essen, es ging um das Dach über dem Kopf, es ging um die Grundbedürfnisse des Lebens. Und Gott verspricht, dass dies alles hinzugetan wird, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, zuerst nach seiner Gerechtigkeit. Was ist das Reich Gottes? Der Wille Gottes. Der Wille Gottes. Den kennen wir mittlerweile, der steht da vorne. Der Wille Gottes ist unsere Heiligung. Ihr Lieben, wir werden in wenigen Tagen dieses Jahr verabschieden. Bisschen anders als sonst. Keine großen Partys, keine großen Knallereien, keine großen Feste. Ein anderes Jahr geht zu Ende mit vielen Herausforderungen. Und ich habe am Anfang einige Sachen aufgeführt, die uns herausgefordert haben. Aber vielleicht geht auch ein Jahr zu Ende, das uns in unserer Reflexion dazu führt, dass uns ganz neu oder vielleicht auch zum ersten Mal so richtig bewusst wird, worum es in unserem Leben wirklich geht. Es geht darum, den Willen Gottes zu tun. Diesen Willen Gottes müssen wir nicht mühsam entschlüsseln, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, sagt Paulus. Und da, wo wir vielleicht im vergangenen Jahr versäumt haben, diesen Willen Gottes für unser Leben zu tun, da dürfen wir jetzt zu Gott kommen. Wir dürfen ihn um Vergebung bitten und wir fragen ihn um seine Hilfe, das im nächsten Jahr besser zu machen. Unsere Heiligung treiben wir dadurch voran, dass wir in unsere Beziehung mit Jesus investieren. Möchtest du das mit mir zusammen tun? Ich habe Gott gefragt, was ganz konkret dran ist für uns, auch als Agape-Gemeinde im nächsten Jahr. Ich möchte als Leiter dieser Gemeinde dafür Sorge tragen, dass wir geistlich vorankommen. Ich möchte, dass wir wachsen in unserer Beziehung zu Jesus. Dass wir wachsen in unserem Vertrauen zu ihm, in unserer Liebe zu ihm, in der Intensität unserer Nachfolge. Und deswegen wird es in dem kommenden Jahr auch vermehrt darum gehen, wie Nachfolge im Alltag aussieht, wie Jüngerschaft aussieht. Wir werden auch unsere Angebote und Programme überarbeiten. Wir sind dabei, einen Jüngerschaftskurs vorzubereiten, den du gemeinsam mit einem Partner oder in einer Kleingruppe durchlaufen kannst. Und das wird dich etwas kosten. Ich kann dir auch sagen, was es dich kosten wird. Ungefähr eine halbe Stunde am Tag. Hast du diese Zeit? Ich behaupte, wir alle haben diese Zeit, denn es ist kein großes Geheimnis. Für jeden von uns dauert der Tag 24 Stunden. Die Frage ist einfach nur, wie wichtig ist es mir persönlich, jeden Tag 30 Minuten in meine Beziehung mit Jesus zu investieren. Und ich möchte niemanden überreden, bei diesem Kurs dabei zu sein. Aber ich verspreche dir, dass diese Zeit nicht leer zurückkommen wird. Und außerdem wollen wir hier in den nächsten Gottesdiensten wollen wir einige Vorbilder aus der Bibel anschauen, die uns zeigen, wie das im Einzelnen aussieht. Wir schauen uns unterschiedliche geistliche Disziplinen an. Das Gebet, Fasten, Lobpreis, das Leben mit Gott in schwierigen Umständen. Und wir schauen das jeweils an, anhand eines biblischen Vorbilds. Ja, nicht irgendwie so ein abgehobener Hero, wo man sowieso selber nie rankommen kann. Aber wir brauchen doch Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Und wir werden sehen, dass bei denen auch nicht immer alles rund gelaufen ist. Sie hatten auch ihre Herausforderungen. Aber wir schauen sie an und wir wollen sie uns zum Vorbild nehmen. Und wir wollen das unterstreichen, auch durch eigene Erfahrungen und Berichte. Und ich freue mich echt auf diese Zeit der intensiven Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, die uns dabei helfen wird, in der Heiligung zu wachsen. Also schreiben wir das Jahr 2020 nicht ab als ein verlorenes Jahr. Wenn in deiner Reflexion noch das Negative überwiegt, dann hast du noch 4 Tage Zeit. Du kannst noch 4 Tage darüber nachdenken, zu welcher Erkenntnis du kommst in einer ganz bestimmten Frage. In der Frage, wie ist gerade meine Beziehung zu Jesus? Das ist letzten Endes die einzige Frage, die wichtig ist. Wie ist gerade meine Beziehung zu Jesus? Und nimm diese Erkenntnis, diese Antwort, die du auf diese Frage geben wirst, nimm die mit in das nächste Jahr. Das ist keine Antwort, die dich jetzt runterziehen muss, sondern du kannst sagen, wow, da ist echt noch Luft nach oben. Dann kannst du investieren und dann kann das Jahr 2020 uns wie kein anderes Jahr Hunger machen nach mehr von Jesus. Ich habe Hunger nach mehr von ihm. Ich will weiter wachsen in ihm und ich möchte es nicht zulassen, dass ich mehr die Corona-Verordnungen lese als die Bibel. Und ich möchte uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns stärken, dass wir uns zusammentun, dass wir wie so eine Trainingsgruppe sind, die zusammen unterwegs ist, die ihre Muskeln stärkt und die sich gegenseitig ermutigt und anspornt, dran zu bleiben. Warum? Denn das ist der Wille Gottes, den wir ja alle tun wollen. Eure Heiligung. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten, dann kann unser gigantisches Team nach vorne kommen und uns auch noch mit reinnehmen in eine Zeit der Reflexion. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du uns gesagt hast, was dein Wille für uns ist. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht unterwegs sein müssen wie bei einer Schnitzeljagd und irgendwie suchen, wo es lang geht, sondern du hast uns klar gesagt, was dein Wille für uns ist. Und Herr, es ist die Aufgabe für jeden von uns persönlich, dass wir uns selber die richtigen Fragen stellen, wo wir stehen in unserer Beziehung zu dir. Ja, es ist keine Antwort, die wir für andere Menschen geben können, sondern nur für uns selber persönlich. Und ich möchte dich bitten, dass du auch jetzt, wenn wir noch in diesem Gottesdienst zusammensitzen und wenn wir noch miteinander dich anbeten und den Kontakt zu dir suchen, dass du zu uns redest, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du Menschen ins Herz sprichst und ihnen deutlich machst, wo sie stehen, wo es vielleicht auch noch Luft nach oben gibt, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass bei dir nie Verurteilung das Erste ist, was da oben steht, sondern immer ein Werben, immer ein Ziehen, immer ein Einladen. Und zuletzt uns ein, dass wir das Jahr 2020 nicht abschreiben und denken, meine Güte, hoffentlich kommt nie wieder so ein Jahr. Sondern du lädst uns ein, dass wir darüber nachdenken, was in diesem Jahr passiert ist, was wir getan haben und was wir vielleicht auch nicht getan haben. Und dass es uns bewusst wird, du selbst, Herr Jesus, bist der Einzige, der uns aus der Krise führen kann, Herr. Herr Jesus, wir können Licht sein, vielleicht nicht im Park, aber in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung, Herr, weil du in uns brennst, Jesus. Herr, und da, wo dieses Brennen weniger geworden ist, da beten wir, Herr, dass es wieder Nahrung findet. Wir beten um geistliches Wachstum in der vor uns liegenden Zeit, Herr. Wir beten, dass wir unsere Wurzeln tief hineingraben in dich, Herr Jesus. Und dass wir fest verankert sind in dir, in deinem Wort und in deinen Wahrheiten. Herr, wir beten, dass diese Agape-Gemeinde, Herr, zu der wir gehören, dass sie zu neuer Blüte kommt, Herr Jesus. Zu neuer Schönheit kommt, Herr Jesus. Weil du wieder so richtig ins Zentrum gerückt wirst, Herr. In die Mitte, Jesus, wo du hingehörst. Herr, wir lieben dich. Wir beten dich an. Und wir beten, dass du dein Werk tust. In uns und durch uns. In deinem Namen. Amen.